Die Schweiz hat in ihrer Bundesverfassung zwei Artikel, die für die Wahrung der äußeren Sicherheit, der Unabhängigkeit und der Neutralität der Schweiz sorgen sollen. Ganz grundsätzlich verbinden weltweit nicht wenige Menschen Neutralität automatisch mit der Schweiz. Doch dieser Ruf als echter neutraler Staat hat in den letzten Jahren arg gelitten. Wie neutral ist die Schweiz noch? Woran lässt sich das festmachen? Wir wollen unter anderem darüber mit Pascal Lotta sprechen, gebürtiger Schweizer, Professor für Neutralitätsstudien, die er seit 2019 an japanischen Universitäten lehrt. Herzlich willkommen, Herr Lotta.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Lotta, die Schweiz galt einmal als per se Inkarnation der Neutralität. Aber die Kritik an der Schweiz, dass diese Neutralität nur noch schöner Schein ist, die wächst. Wenn Sie es in 2, 3 Stichpunkten verkürzen müssten, woran liegt das Ihrer Meinung nach?
Diese Kritik ist berechtigt. Sie hat vor allem damit zu tun, dass seit dem Ende des Kalten Krieges, also seit den frühen 1990er Jahren, die Schweiz ihre Interpretation der Neutralität angepasst hat. Daraufhin, dass die Schweiz jetzt viel mehr sich integrieren kann in internationale Verflechtungen. Zwar nicht die NATO, die Schweiz hat dann auch an der Urne die Mitgliedschaft in der EU abgelehnt, aber es wird sehr, sehr viel kollaboriert, gerade mit der NATO, mit den ganzen auch Handelsverflechtungen der Rüstungsindustrie. Und seit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges auch die Sanktionen. Wobei die Sanktionen, die gehen schon auf 2014 zurück. Damals noch eigentlich autonom unterdoben und seit 2022 werden einfach EU-Sanktionen quasi mitgetragen. Und die Schweiz hat sich somit verabschiedet von der Idee, dass man Neutralität auch im wirtschaftlichen Raum verstehen will und dass man, das nennt sich im Fachjargon, eine integrale Neutralität betreiben will, in der man nicht nur militärisch abseits steht, sondern auch wirtschaftlich versucht, ein Gleichgewicht mehr oder weniger mit den verschiedenen Mächten zu halten. Das reicht jetzt doch schon in vielen Gebieten, gerade in Russland und China, dazu, dass man die Schweiz nicht mehr wirklich als neutral wahrnimmt, obwohl natürlich ein Teil der Neutralität, die militärische Neutralität, noch zu einem Stück bestehen bleibt.
Die Neutralität der Schweiz ist, wenn ich das richtig nachgelesen habe, ja eigentlich nicht mehr als 200 Jahre alt. Auf dem Wiener Kongress, glaube ich, beschlossen. Wie war das also vorher? War die Schweiz davor beteiligt an Kriegen?
Ja und nein. Also die Schweiz vor 1815 war natürlich auch ein bisschen ein anderes Gebilde, hat sich auch entwickelt. Also die Schweiz selber, so wie sie heute existiert, geht ja zum Teil auf 1815 zurück, als viele wichtige Gebiete der Schweiz ihr auch zugesprochen wurden in diesem selben Vertragswerk, in dem die Schweiz auch die Neutralität den Großmächten versprochen hat. Also unter anderem Genf und Basel und der Korridor zwischen Genf und dem Waadtland, der dann diesen Teil der Schweiz verbindet. Das wurde 1815 uns zugesprochen. Auch mit dem Wissen, dass die Schweiz diese Neutralität eben auch verteidigen wird und als Pufferstaat fungieren wird. Das heißt in diesen Dokumenten auch, dass die Neutralität der Schweiz im europäischen Interesse diese Neutralität wahrnehmen wird, um zwischen den Österreichern und den Franzosen als Puffer zu dienen. Also Puffer, das Wort steht da nicht drin, aber es steht offiziell im europäischen Interesse. Die politische Schweiz, wie sie heute existiert, geht dann auf die moderne Verfassung von 1848 zurück. Und seit 1848 kann man eigentlich von der heutigen Schweiz sprechen, wobei sie sich natürlich auch weiterentwickelt hat, aber so in ihren Grenzen und in ihrem Funktionieren ist die moderne Schweiz quasi circa 170 Jahre alt.
Hat die geografische Lage der Schweiz, man könnte ja fast behaupten, sie liegt in den Bergen, hat das einen Hintergrund oder hat das die Neutralität oder den Neutralitätsgedanken befördert?
Die Berge sind wichtig. Es ist relativ einfach. Wer den Alpenpass der Schweiz kontrolliert, der hat entweder ein direktes Einfalltor nach Österreich und die Habsburger Gebiete oder, wenn es die Österreicher kontrollieren, dann haben sie ein direktes Einfallstor nach Frankreich. Also zu sagen, das ist jetzt Niemandsland und die Schweizer schauen drauf, dass das Niemandsland bleibt im großen geopolitischen Sinne, das hat schon Logik und das hat auch zu einem Teil funktioniert, hat dann natürlich später im Ersten und Zweiten Weltkrieg auch zu viel Druck vom Umland geführt, weil natürlich die Schweiz eben ein wichtiger Weg war für die Alpenpassage. Und im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel hat die Schweiz damit gedroht. Also, liebes Deutschland, wenn du uns überfällst, dann werden wir die Tunnel und die Brücken kaputt machen. Und dann bringt dir die Kontrolle über unsere Städte relativ wenig. Also militärisch ist das Ganze dann nutzlos. Und in dieser Situation, dass man halt eben einerseits geopolitisch Relevanz hätte, wenn man zum einen oder anderen gehören würde, dass man aber andererseits auch Relevanz hat, wenn man absent ist und eine neutrale Position auch verteidigen kann. In diesem Spannungsfeld hat sich die Schweiz immer bewegt. Und was im Moment jetzt neu ist, ist, dass die Schweiz eigentlich auch seit dem Ende des Kalten Krieges noch nicht mal in der Ferne mehr bedroht wird und dass sie nur noch von freundlichen Staaten umgeben ist und dass jetzt in dieser Konstellation der Druck, sich zu integrieren in die Verteidigungsstrategien der umliegenden Staaten, der ist jetzt so weit gewachsen, dass auch innerhalb der Schweiz es viele Leute gibt, die sagen, es gibt gar nichts anderes. Also die Schweizer Regierung hat auch verschiedene Papiere entwickelt, White Papers, nennt man die auf Englisch, Berichte zur Verteidigung, und in diesen Berichten steht immer drin, dass die Verteidigung der Schweiz gedacht wird in der Kooperation mit der NATO und mit der EU. Also Kooperation, dieses Wort wird im Moment gerade von der Bundesregierung groß geschrieben, und das ist etwas, was vorher auch im Kalten Krieg eigentlich nicht der Fall war. Da war die Idee, die Schweiz verteidigt sich bis zu einem gewissen Grade selbst. Natürlich hat sie Abhängigkeiten, aber man wird nicht versuchen, sich zum Beispiel Interoperabilität herzustellen mit der NATO. Und diese Idee, die besteht heute. Und das steht natürlich in einem direkten Spannungsfeld zu Ideen einer stärkeren Neutralität, so wie sie im Kalten Krieg oder auch während dem Zweiten Weltkrieg existiert hat.
Das heißt, ich habe Sie richtig verstanden, dass nicht alle politischen Parteien, nicht alle gesellschaftlichen Gruppen die Neutralität der Schweiz tatsächlich verinnerlicht haben, sondern dass das inzwischen ein erodierender Prozess ist.
Ein erodierender Prozess, ja. Also das Problem der Neutralität ist, dass es ist ein leerer Begriff. Neutralität bedeutet vieles und wenig. Also Neutralität muss ein Staat immer wieder neu definieren. Definieren im momentanen Umfeld und so, wie ein Staat sie eben verstehen will. Und drum, also über 90% der Schweizer Bevölkerung, das wissen wir aus Umfragen, steht hinter der Neutralität. Aber diese 90% verstehen nicht dasselbe darunter, was diese Neutralität bedeutet oder bedeuten soll. Und im Moment findet in der Schweiz eigentlich auch ein Prozess statt, diese Diskussion zu führen. Es gibt eine Volksinitiative, die schon genügend Unterschriften gesammelt hat und die aller Voraussicht nach nächstes Jahr zur Abstimmung kommen wird, darüber, ob wir die Neutralität in 4 neuen Abschnitten jetzt in der Schweizer Verfassung definieren sollen. Weil Sie haben es in der Anmoderation richtig gesagt, es gibt 2 Verfassungsartikel, die die Neutralität erwähnen, aber nur das Wort wird erwähnt. Es wird eben nicht in der Verfassung gesagt, was das jetzt bedeutet. Und die Neutralitätsinitiative, die von einem unabhängigen Komitee gestartet wurde und eben auch schon durchgekommen ist mit der Anzahl der Unterschriften, die sagt, wir brauchen jetzt eine griffige Definition, 4 Paragraphen, respektive 4 Abschnitte innerhalb eines Paragraphen. Und das Kontroverse an dieser Initiative ist, dass der 3. Abschnitt besagt, dass die Neutralität auch wirtschaftlich zu verstehen ist und dass die Schweiz keine Sanktionen mittragen soll, außer Sternchen, sollte es UNO und vom UNO-Sicherheitsrat auferlegte Sanktionen sein, dann wäre es trotzdem noch möglich. Aber prinzipiell soll die Schweiz ihre Neutralität auch wirtschaftlich verstehen. Und diese Diskussion, die wird im Moment geführt und die wird, sobald die Abstimmung tatsächlich auch gesetzt ist, dass der Termin, der steht noch nicht, aber sobald der steht, wird diese Diskussion in der Schweiz dann sich auch stärker werden und so eine Art der, wie soll ich dann sagen, der Seelenfindung oder der Findung einer neuen Definition der Neutralität und eines Konsens oder mindestens eines politischen Entscheides darüber, was wir darunter verstehen wollen und was nicht. Denn diese Diskussion wurde über 30 Jahre lang hinweg eigentlich nicht geführt in der Schweiz.
Inwiefern spielen die schwierigen Beziehungen zur EU eine Rolle für die Beantwortung der Frage, wie neutral ist die Schweiz eigentlich noch?
Nicht sehr viel nach meiner Einschätzung, denn die Beziehung zur EU, die passieren quasi auf einem separaten Gleis. Die EU ist natürlich die Wirtschaftspartnerin Nummer 1. Die Schweiz hat seit den 90er Jahren, als sie sich dann gegen einen EU-Beitritt, zuerst Wirtschaftsraumbeitritt, entschieden hat, ist sie auf dem Kurs gefahren, dass man separate Verträge mit der EU macht, in jeden Bereichen, also bilaterale Verträge. Und damit ist die Schweiz gut gefahren, aber die EU ist nicht mehr glücklich damit. Sie will jetzt ein Rahmenabkommen, in dem innerhalb von dessen Framing dann schlussendlich die Beziehungen, die mit der Schweiz funktionieren soll. Und vor allem soll die Schweiz sich auch der Rechtsprechung der EU unterwerfen, respektive sich dazu bekennen. Und das ist etwas, was in der Schweiz im Moment wirklich auch zu großen Diskussionen führt, und zwar auch innerhalb von Kräften, die normalerweise sehr EU-freundlich sind. Also die linke sozialdemokratische Partei, die normalerweise traditionell immer sehr pro-EU eingestellt ist, hat gemerkt, dass hier der Arbeiterschutz leiden würde und hat sich auch gegen das Paket, das vor 2 oder 3 Jahren angeboten wurde, erklärt. Gleichzeitig ist die Sozialdemokratie die Partei, die sagt, wir brauchen unbedingt ein Rahmenabkommen, also wir müssen uns schon irgendwie mit der EU finden. Aber hier sind wir im Moment in einer Zwickmühle drin, in der verschiedene Parteien aus verschiedenen Gründen Zielkonflikte haben. Wobei ich sagen würde, dass das mit der Neutralität eigentlich wenig zu tun hat.
Kommen wir damit mal zur UNO. Die Schweiz ist ja UNO-Mitglied, allerdings relativ spät UNO-Mitglied geworden. Von Österreich weiß man, dass es dort heftige Debatten über eine UNO-Mitgliedschaft Österreichs gab. Kann man das auch für die Schweiz attestieren? Also war man seitens der Schweizer Bevölkerung glücklich oder weniger glücklich über die UNO-Mitgliedschaft?
Das ist das Gute am Schweizer direktdemokratischen System. Also wir wissen das sehr konkret, denn UNO-Mitgliedschaft war eine Volksabstimmung und die wurde angenommen. Also das war das Stimmvolk, das da dem Beitritt zugestimmt hat. Das Datum war 2002, wenn ich mich nicht irre. Also wirklich sehr spät. Aber das Argument, das damals wirklich auch einen Großteil der Bevölkerung überzeugt hat und von dem ich eigentlich auch heute noch überzeugt bin, dass es stimmt, ist, dass die UNO eigentlich schon vor dem Ende des Kalten Krieges, aber sicher seit dem Ende des Kalten Krieges zu einer universellen Organisation geworden ist. 1945, 1946 war die Schweiz nicht bei der Gründung der UNO dabei, weil sie eigentlich ein Instrument der Siegermächte war und die Schweiz dann auch in den darauffolgenden Jahren gesagt hat, also diesem Verbund der Siegermächte können wir nicht beitreten. Aber der Verbund der Siegermächte wurde dann so allumfassend und allumgreifend, sodass heute mit der Schweiz 193 Mitgliedstaaten dabei sind, dass man wirklich davon von einer absoluten Universalität sprechen kann. Und da hat sich dann 2002 nicht nur die Regierung und das Parlament dafür ausgesprochen, sondern auch die Bevölkerung gesagt, doch, also der Charakter dieser Organisation ist heute ein ganz anderer, als er noch 45, 46 war und heute kann man dem beitreten. Und ich würde sagen, diese Einschätzung hat gestimmt. Also die UNO ist noch heute ein Rückgrat des Völkerrechts und der internationalen Verständigung und sogar Russland, China und die USA reden miteinander im Sicherheitsrat, in der Generalversammlung, auch wenn das unschöne Töne sind, aber sie reden miteinander. Also die Universalität hat die UNO immer noch und deshalb ist sie auch meiner Meinung nach heute immer noch neutralitätspolitisch gesehen unbedenklich.
Die Schweiz gehört ja neben den USA mit New York, Österreich mit Wien und der Schweiz mit Genf zu den 3 Hauptsitzen der UNO. Hat das auch Einfluss auf die Sichtweise der Schweizer auf die UNO in puncto Neutralität, also quasi in Stein gemeißelte Bedeutung der neutralen Schweiz als Sitz des universellen Gremiums UNO?
Ja und nein. Ja, weil die Schweiz natürlich stolz ist auf ihre Tradition, auch als Sitz internationaler Vereinigungen fungieren zu können. Und dafür ist die Neutralität ein wichtiger Bestandteil davon. Also auch Wien hat sich ja zu einem internationalen Treffpunkt gemacht. Und es gibt sogar Organisationen wie die OPEC, zu der Österreich gar nicht dazugehört, die sich aber dafür entschieden hat, Wien als ihren Hauptsitz zu nehmen, weil Österreich sich auch seit 1955 als neutraler Staat behaupten konnte, respektive auch neutral wahrgenommen wurde und dasselbe für die Schweiz und für Genf als Sitz internationaler Organisationen. Das Interessante an Genf und der UNO ist ja, dass dieser 2. oder 3. Sitz der UNO in Genf ist, weil Genf vorher Sitz des Völkerbundes war. Und der Völkerbund, der wurde ja nach dem Ersten Weltkrieg gegründet in 1919 und damals war die Schweiz Mitglied des Völkerbundes und zwar Gründungsmitglied des Völkerbundes und hat sich schon damals per direktdemokratischer Abstimmung dafür entschieden, dem beizutreten. Und der Völkerbund war, das muss man auch sagen, eigentlich auch ein Selbstverteidigungsbund. Die Schweiz hat sich aber bei Beitritt ausgeboten, also hat an den Völkerbund übermittelt, dass die Schweiz beim Völkerbund mitmacht, aber unter Wahrung ihrer Neutralität. Und der Völkerbund hat dann gesagt, ja, wir nehmen das zur Kenntnis, erwarten aber, dass sich die Schweiz solidarisch dann mit dem Völkerbund verhält. Und so hat man dieses Verhältnis zueinander eigentlich besprochen, aber nicht klar gemacht, was es denn eigentlich bedeutet. Und diese Dynamik, dass die Neutralität immer wieder da ist und immer wieder angesprochen wird, aber häufig nicht definiert ist und vor allem nicht ausbuchstabiert, was es denn jetzt im konkreten Fall bedeuten soll, die sehen wir die ganze Zeit. Und dann eben das Interessante an Genf ist, dass dann 1945, als der Völkerbund dann auch eben aufgelöst wurde und die Völkerbundsgebäude und die ganzen Ländereien, die er besaß in Genf, die wurden dann einfach zu der UNO überschrieben, aber da hat dann die Schweiz gesagt, der UNO, der treten wir aber nicht bei, aber wir haben gar kein Problem damit, dass die UNO einen ihrer Sitze in Genf hat. Also man sieht schön dieses Spannungsverhältnis, das es immer gegeben hat und das immer auch wieder aufs Neue verhandelt werden musste intern in der Schweiz und eben drum wird es auch im Moment wieder neu verhandelt. Ich habe die Hoffnung, dass die Neutralität der Schweiz bestehen bleibt und auch gestärkt wird. Ich bin ein Befürworter der Neutralitätsinitiative, aber das Faktum, dass die Bedeutung der Neutralität immer wieder neu verhandelt wird, das ist alt und es geht einfach jetzt im Moment weiter.
Die Schweiz verweigert Munitionslieferungen in die Ukraine, die aus Schweizer Produktion stammen. Andererseits sagten Sie, sie beteiligen sich trotzdem auch an den Sanktionen in gewisser Weise. Ist diese ja dann doch ziemlich konsequente Verweigerungshaltung der Schweiz, was die Munition anbetrifft oder beispielsweise Panzer, die Deutschland nicht liefern darf in die Ukraine, ist das die gute alte Schweizer Neutralität?
Ja, also das ist vor allem die gute alte Schweizer Neutralität, wie die momentane Schweiz sie verstanden haben möchte. Sie möchte ihre Neutralität nur im militärischen Raum verstanden haben, hat dort aber jetzt zum Glück gesagt, sie wird sie konsequent umsetzen. Denn es gab auch da Kräfte in der politischen Schweiz, die sagten, nein, wir müssen dieses Verständnis ändern und die Weitergabe von Schweizer Munition oder von Panzern und so weiter auch erlauben, wenn es sich um einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg handelt. Aber diese Kräfte sind einer Mehrheit unterlegen, die gesagt haben, nein, also wir sind schon dazu verpflichtet, mindestens die militärischen Grundzüge der Neutralität, die ja auch im Völkerrecht verankert sind, in den Haager Konventionen, dass wir die aufrechterhalten und uns eine völkerrechtliche Neutralität im militärischen Raum sicherstellen. Und da steht die Schweiz momentan. Wobei unsere Regierung sagt, wir halten uns an alle völkerrechtlichen Verpflichtungen, Haager Konventionen und so weiter. Und drum muss man uns als neutral anschauen. Und Russland sagt dann, ja, aber liebe Schweiz, das ist mir egal. Du bist marginal ein bisschen weniger feindlich uns gegenüber eingestellt als Deutschland oder Frankreich. Aber schlussendlich geht es um die politische Situation und nicht um die militärische. Und politisch hast du dich entschieden und drum sehen wir dich nicht mehr als befreundeten Staat, sondern als unfreundlichen Staat an. Dann reklamiert aber die Schweiz und sagt, nein, nein, aber wir halten uns ja an Haager Konventionen. Und so sieht man, wie die heutige Schweizer Regierung ein enges legalistisches Verständnis der Neutralität fährt und auch in die Zukunft tragen will, währenddem Leute wie ich und andere Kollegen sagen, nein, wir müssen politisch eine neutralere Haltung nach außen, eine neutralere Außenpolitik machen, damit wir von den Großmächten auch als mehr oder weniger neutral wahrgenommen werden, denn Wahrnehmungen in internationalen Beziehungen ist alles. Da kann sich die Schweiz noch lange hinter Legalismen stellen. Wenn die Großmächte einen so nicht wahrnehmen oder das Umland einen nicht als neutral wahrnimmt, dann verwirkt man viele der Vorteile, die man eigentlich durch die Neutralität hätte. Und diese Diskussion, die ist im Moment im Gange.
Als Schweizer werden Sie vielleicht über meine nächste Frage lachen, aber ist die Schweizer Garde des Vatikans eine Verletzung der Schweizer Neutralität?
Es ist eine gute Frage. Nein, sie ist keine Verletzung der Neutralität, weder nach den Haager Konventionen noch nach den meisten politischen Interpretationen, denn es handelt sich bei den Schweizer Garden ja um Söldner. Das sind Leute, die im Dienste des Auslands stehen. Also das Söldnertum wurde zwar von der Schweiz verboten und abgeschafft, aber mit den Ausnahmen, die Garde ist nicht die Schweizer Armee. Es sind zwar alles Männer, die in der Schweizer Armee gedient haben. Das ist eine Voraussetzung, dass man überhaupt dort hineinkommt. Aber das ist eine private Vereinigung. Und das Völkerrecht sagt an keiner Stelle, dass ein neutraler Staat dazu verpflichtet ist, Söldner davon abzuhalten, also Bürger davon abzuhalten, sich in fremde Dienste zu begeben. Es ist einem neutralen Staat nicht erlaubt, selber militärisch im Ausland tätig zu werden und das Ausland zu unterstützen. Was aber die Bürger tun, das regeln die Haager Konvention oder andere Vereinbarungen nicht.
Bei der Recherche zu unserem Gespräch ist mir aufgefallen, dass unterschieden wird in der Wissenschaft zwischen Neutralitätsrecht und Neutralitätspolitik. Ist das ein Schlupfloch?
Nein, es ist einfach ein Teil der Analyse. Also Neutralität ist in ihrem Prinzip ein politisches Mittel eines Staates, aber nicht nur eines Staates, also auch von Personen. Also wir reden ja auch im privaten Bereich davon, dass wenn zwei sich streiten, dann werde ich keine Position ergreifen und ich bleibe befreundet mit beiden Gruppen. Also sich neutral zu verhalten, das ist einfach ein soziologisches Phänomen. Jetzt hat sich die Neutralität, wie wir sie heute kennen, also gerade in Europa, über viele Jahre im Völkerrecht entwickelt. Also das sind Normen, die gehen 800-900 Jahre zurück eigentlich und haben eine lange Tradition, gerade auch auf hoher See. Also die Grundzüge des Neutralitätsrechts haben sich eigentlich als maritimes Recht entwickelt. Welche Ware darf ein Staat auf hoher See handeln mit kriegstreibenden Staaten? Also der Neutrale ist eben nicht im Krieg, sondern die Handelspartner sind im Krieg miteinander. Was darf man handeln, was nicht? Und was dürfen die kriegsführenden Staaten konfiszieren und was nicht? Das hat sich dann weiterentwickelt und auch die Neutralität auf dem Land, wie wir sie heute verstehen, und die Idee von einem Pufferstaat hat sich entwickelt. Die Haager Konventionen von 1899 und 1907 waren dann so quasi der Zenit dieser Entwicklung, dass man auch tatsächlich in großen multilateralen Verhandlungen und schlussendlich multilateralen Abkommen die Regeln der Neutralität zu Papier gebracht hat und unterschrieben hat. Und das ist das, was wir heute meinen, wenn wir von Neutralitätsrecht sprechen, also was sich da über lange Jahre im Völkerrecht entwickelt hat. Aber die soziologische Komponente, wenn Krieg herrscht oder wenn Konflikt besteht zwischen zwei oder mehreren Parteien, dass es dann Parteien geben kann, die sich nicht in diesen Streit begeben wollen, sondern mit allen Parteien in einem guten Einverständnis verbleiben wollen. Diese soziologische Komponente, die bleibt natürlich erhalten und die ist davon jetzt nicht direkt betroffen. Und wenn wir von der Neutralitätspolitik sprechen, dann reden wir davon, wie Staaten sich politisch zu den Streitereien von anderen Staaten stellen wollen. Und da gehört das Neutralitätsrecht dazu. Und die Staaten schauen natürlich schon, was das Neutralitätsrecht besagt im Völkerrecht. Aber sie können dann selber natürlich auslegen, was bedeutet das für meine Außenpolitik. Und man sieht wunderbar, wie Staaten sich da sehr schnell, sehr fest widersprechen. Also eben die Schweiz hat nach dem Zweiten Weltkrieg gesagt, UNO-Beitritt ist nicht kompatibel mit der Neutralität, wir werden nicht beitreten. Österreich hat 1955 entschieden und unterschrieben, wir werden eine Neutralität führen wie die der Schweiz. Und ist 1955 sofort der UNO beigetreten und hat natürlich in ihren außenpolitischen Konzeptionen dann sofort erklärt, warum das nach österreichischer Lesung absolut vereinbar ist mit der Neutralität. Und das bedeutet jetzt nicht, dass die Schweiz gelogen hat oder Österreich gelogen hat. Es bedeutet schlicht und ergreifend, dass die zwei verschiedene Interpretationen davon hatten, was das bedeutet und drum verschiedene neutrale Außenpolitiken führten und auch heute noch führen. Und das ist schlicht und ergreifend normal.
In unseren heutigen Tagen kommen wieder lateinische Sprichwörter zur Aufführung, wie si vis pacem, para bellum, also wenn du Frieden willst, bereite dich auf den Krieg vor, oder Wilhelm Buschs bewaffneter Friede. Ist dieses Diktum, das jetzt gerade in der aktuellen Debatte wieder hochkommt, der Friede muss bewaffnet sein, wie ist das mit der Neutralität oder mit einer Sicht auf Neutralität vereinbar?
Es ist dahingehend vereinbar, mir als Pazifist widerstrebt es zwar, aber es ist halt einfach so, dass Neutralität in ihrem Kern eigentlich kein pazifistisches Prinzip ist. Die Neutralität ist das Prinzip, dass man sich nicht den Kriegen anderer Mächte automatisch anschließt, sondern dass man Abstand hält und man wählt. Aber es gibt genügend Beispiele in der Geschichte, dass Staaten, die Neutralitätspolitik betrieben haben, viel Krieg geführt haben. Also ein ganz wichtiger Staat sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Die hatten auch eine neutrale Außenpolitik seit George Washington, der das 1793 ausgerufen hat. Und eigentlich bis 1941 waren das quasi über 150 Jahre hinweg, war Neutralität eine der außenpolitischen Maximen der Vereinigten Staaten. Aber sie haben diese Neutralität immer auf Europa bezogen. Wir machen nicht in den dummen Kriegen der Europäer mit, hat aber auch bedeutet, wir machen unsere eigenen Kriege. Wir machen dort Krieg, wo es etwas bringt. Und das ist auch in der Neutralität der Schweiz eigentlich, also die Friedfertigkeit ist nicht ein zwingender Bestandteil der Neutralität. Umgekehrt, viele Lesungen der Schweizer Neutralität besagen, dass die Schweiz ihre Neutralität verteidigen können muss. Die bewaffnete Neutralität muss ein Teil sein. Also wenn angegriffen, dann muss die Schweiz dazu in der Lage sein, einen angreifenden Staat zurückzudrängen und ihr Territorium zu verteidigen. Und deshalb hat sich die Schweiz auch über lange Jahre hinweg sehr mit Militärgütern zugedeckt und hat auch eine Militärindustrie, weil das Verständnis der Neutralität war, nein, sie ist eben, also sie bedingt auch, dass man militärisch Gewalt anwenden können muss. Aber nur zur Selbstverteidigung, nie zur Verteidigung anderer Staaten. Also die Neutralität widerspricht in dem Sinne nicht einem Militärgedanken, sondern sie widerspricht der kollektiven Selbstverteidigung. Die Schweiz und neutrale Staaten lehnen es ab, andere Staaten verteidigen zu gehen oder anzugreifen, sondern Selbstverteidigung passiert alleine zu Hause. Das ist der Unterschied. Aber es ist nicht per se eine pazifistische Grundhaltung.
Wie neutral ist die Schweiz? Wir waren dazu im Gespräch mit dem gebürtigen Schweizer Pascal Lotter, der seit 2019 als Professor für Neutralitätsstudien an japanischen Universitäten lehrt. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Lotter.
Vielen Dank.